Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Scrum Talk. Wie immer mit mir, Mathis und mit
Kathi. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, Kathi, ich habe schon mal durchs Ranking geguckt, der Orbit-Serie, und gesehen, dass du schon ganz fleißig warst. Willst du dazu kurz was erzählen?
Ja, kann ich gerne machen. Also die Serie startet ja mit dem, oder dieses Jahr startete die Serie mit dem Gravity Bike Festival. Dort wurde gleich der erste Orbit im Massenstart sozusagen gefahren, unabhängig von, ob man jetzt als Peloton oder Solo gemeldet war, konnte man da einfach einmal mit den meisten Gemeldeten dort eine Runde drehen. Und das hat auch echt Spaß gemacht. In Brandenburg bewege ich mich sonst nicht so oft. Es ist halt ziemlich sandig da, ja. Obwohl wir noch auf dem Hinweg im Auto rumgewitzelt haben. Also von wegen Marion Höfnick, also meine Freundin, die ja auch jetzt im Ranking inzwischen wieder führt, hat noch so gesagt, ich glaube, da ist kein Sand. Das liegt ja gar nicht am Meer. Komischerweise hießen viele Orte da in der Nähe irgendwas mit Heide. Und es stellte sich raus, es war doch ziemlich sandig, aber durchaus ja fast alles fahrbar und hat schon Spaß gemacht. Da war auch so ein See, wo man danach reinspringen konnte. Und das Festival an sich war auch ein großer Spaß mit so vielen tollen Radsport-assoziierten Angeboten wie Yoga oder auch eine tolle Nacht zum Durchtanzen. Also es war wirklich ein schöner Auftakt. Und dann habe ich gleich die deutschen Meisterschaften auf der Bahn genutzt, um den Düsseldorfer Westen zu erkunden und den Orbit Spinspark noch abzufahren, weil ich meine Tochter Mala Sigmund dort zum Rennen gebracht haben mit ihrem ganzen Material.
Ja, sehr cool. Okay, bei dir ging die Gravel-Saison jetzt also so richtig los und jetzt richtig gute Überleitung bei den Elite-Frauen, da läuft sie schon eine Weile voll im Gange. es haben wieder einige Rennen stattgefunden, auf die wir jetzt gucken wollen. Und da war unter anderem die Women's Tour dabei. Eine Rundfahrt in Großbritannien, die am 6. Juni gestartet ist und bis zum 11. Juni ging und über 6 Etappen insgesamt geführt hat.
Die in ganz Großbritannien verteilt waren, ne? Also das war eine große, England-Rundfahrt.
Genau, man kann, glaube ich, sagen, für die 3 Flachetappen hat es gegeben, war eigentlich vorher Lorena Wiebes die Favoritin auch. Und in der ersten Etappe ist sie in einen Sturz involviert gewesen und da ihrer Favoritenrolle eben dadurch nicht gerecht geworden, hat dann aber dafür die 2. und 6. Etappe gewinnen können. Und die 3. ja sogar auch. Genau, die gar nicht komplett flach war, so, sondern eher auch schon hügelig. Genau, Lorena Wiebes hat interessanterweise nach der 6. Etappe gesagt, dass sie gar nicht so zufrieden ist, weil der Plan da wohl war, dass sie gar nicht für sie fahren, sondern für ihre Teamkollegin Charlotte Kuhl, wollten die Etappe fahren. Die sollte eigentlich dort den Sprint fahren. Dann haben die sich aber in der Sprintvorbereitung wohl verloren und dann ist Lorena Wiebes eben doch selbst gefahren und hat dann auch gewonnen.
Ach so.
Fand ich so nach einem Sieg ganz interessant zu sagen, naja, wirklich zufrieden bin ich jetzt nicht.
Naja, ich glaube, die erste Etappe ging ja auch gleich ziemlich kurios los, denn dieser Sturz, der besagte, der kam ja durch Nässe zum einen und war ja erst 300 Meter vorm Ziel. Da war eigentlich schon der Sprintzug aufgestellt sozusagen und dort in einer Kurve sind halt die ganzen Favoritinnen weggerutscht, was wiederum die Chance gab für die 2. Reihe nach vorne durchzufahren. Wobei man ja sagen muss, dass die Clara Copponi vom Team FDJ Aquitaine dort ja nicht nur in der, also durch dieses besagte Glück in die Führung gegangen ist, sondern sie hat durchweg über die ganze Tour hinweg eine super Leistung gezeigt. Und ja, sie musste sich ja auch oder hat bis zum Schluss eigentlich sich immer in der Spitze gezeigt, ne? Also
Ja.
führt ja auch erst mit dem gelben Trikot. Darf das auch noch auf der zweiten Etappe tragen, obwohl Lorena Wiebes dort gewonnen hat. Die wiederum hat ein pinkes Trikot bekommen, auch durch ihren Sieg, weil sie vorher ein paar, ja, oder Punkte eingefahren hat, ne? Es gab dort immer wieder Punkte durch Sprints, nehme ich an, zu gewinnen. Und ja, dadurch hat sie eben dieses Trikot bekommen. Und ja, das hat ihr dann Grace Brown abgenommen. Unsere doch viel, viel erwähnte Breakaway-Fahrerin, die hier einfach auch mal bis nach vorne durchgefahren ist und sogar einen Sprint vor Kasia Nevedona und Elisa Longo-Borghini gewinnen konnte. Das fand ich auch sehr beeindruckend.
Ja, und ich dachte mir, naja, oft ist Grace Brown ja alleine voraus. Ja, es schien jetzt gar nicht so schlecht zu sein, dass sie nicht alleine war,
Ja.
weil so konnte sie dann eben gewinnen. Und ja auch wirklich, was sie ja gerade genannt, die Fahrerin, also auch wirklich einen schönen Sprintsieg dann erzielen gegen die beiden Fahrerinnen, die auch echt stark sind. Von daher, ja, schöne Leistung,
Genau.
ne?
Ja, das wurde ja dann auch eben mit dem gelben Trikot belohnt, der Führenden in der Gesamtwertung. Das konnte ihr nur ganz knapp durch eine sehr spannende sechste Etappe dann Elisa Longo-Borghini wieder abknapsen. Sie hat nämlich erst bei den Sprintwertungspunkten ein paar Bonussekunden verloren und konnte erst durch den dritten Platz im Zielsprint diese 4 Sekunden wieder gut machen und hatte dann am Ende genau eine Sekunde Vorsprung auf Grace Brown, was ihr den Gesamtsieg beschert hat.
Ja, das war schon irgendwie absurd, ne? Also mit 0 Sekunden Abstand, also ohne Abstand vor der Etappe, dann fährt Chris Brown da Bonussekunden ein. Und dann, aber auch Lisa Longoborghini hat im Finale ja so gearbeitet und ist das so viel von vorne gefahren, dass sie dann da trotzdem noch den dritten Platz halt wirklich holt, was ja der letzte Platz ist quasi, der ihr reicht, um dann zu gewinnen am Ende.
Ja.
Also das ist schon... Ja, irre und cool, ne? Also spannend gewesen auf jeden Fall.
Ja, sie haben es ja auch zu dritt gebührend gefeiert, muss man sagen, ne? Also sie haben sich wirklich also sehr respektvoll und herzlich alle drei miteinander auf dem Podium gefeiert. War echt schön zu sehen.
Ja, cool.
Ja. In der ersten Etappe, muss man nochmal sagen, wurde das Rennen unterbrochen für 50 Minuten. Nicht etwa, weil irgendwas im Rennen passiert ist. Also solche Kuriositäten sollten hier auch mal Erwähnung finden, sondern weil auf der Strecke ein paar Kilometer voraus halt ein Verkehrsunfall war, wofür die Rettungsmannschaft, die eigentlich für das Rennen abgestellt war, gebraucht wurde. Also die
Ach so, das war der,
eigentlich
ja, okay, ja.
Rennen unterbrochen, weil kein Rettungswagen das Rennen begleiten konnte in dem Moment. Und
Okay.
deswegen standen da die Fahrerinnen für ganze 50 Minuten rum.
Ich
Aber
hatte nur mitgekriegt, dass es wegen eines Krankenwageneinsatzes war, aber dass der Grund dann war, dass der Krankenwagen dann fürs Peloton gefehlt hat, das war mir noch nicht klar.
weil eben bei diesem Verkehrsunfall auch der oder die Rettungsmannschaft von dem Rennen wurde, haben sie das halt kurzfristig so entschieden. Na gut, das ja, die Rennsituation da ist sowieso auch so, dass da ganz viele enge Straßen sind, ne? Sind viele ja Durchfahrten, wo vielleicht maximal 4 Fahrerinnen nebeneinander durchpassen und es ist nicht so das beliebteste Rennen unter den Fahrerinnen. Also, weil es halt doch auch sehr gefährlich ist, dann regnet es da halt ziemlich viel und es ging ja auch gleich so los und ja, naja. Aber wer hier sonst noch aufgefallen ist, ist Christine Majerus, die Luxemburgerin vom Team SD Works. Die hat sich das Bergtrikot geholt Und vielleicht habt ihr es bemerkt, alle Fahrerinnen hatten irgendwo, sei es im Haar, am Helm, am Trikot oder irgendwo am Rad, eine pinke Schleife. Ist dir das auch aufgefallen?
Tatsächlich nicht. Oh, oh,
Da ging es um Aufmerksamkeit für Brustkrebs,
oh.
also
Ja, die Schleife kennt man ja.
Aufklärung. Ja, wie schon in den Rennen zuvor mal durch pinke Luftballons und so weiter. Ne? Es geht um diese Awareness für Brustkrebs. Tatsächlich hatte ich auch selbst gerade wieder so eine Untersuchung letzte Woche. Ich dachte, das passt ja. Also, genau. Ja, aus deutscher Sicht, die beste Deutsche war Romy Kaspar vom Team Jumbo-Visma. Gefolgt auf Platz 44 von Franzi Koch vom Team DSM. Vom Uno X Pro Cycling Team war Hanna Ludwig auf Platz 57 in der Gesamtwertung. Und auf Platz 81 und 82 finden wir dann noch Mieke Kröger vom Team Human Powered Health und Tanja Erath von Team EF Education TIBCO Silicon Valley Bank.
Genau, ich würde sagen, so viel zu der Women's Tour. Wir hatten ja schon gerade kurz über ein paar Gravel-Rennen gesprochen, die du jetzt fährst. Und ein Rennen, was jetzt nicht ein reines Gravel-Rennen ist, aber zumindest Gravel-Passagen hat, hat auch stattgefunden, nämlich Dwarsdoor Het Hacheland am 11.06. Das ist ein Rennen so nordöstlich von Brüssel, also in Belgien. Es ist nicht der Omloop Het Hacheland. Weil ich war im ersten Moment selbst ein bisschen so, hey, Het Hacheland gab es dieses Jahr doch schon.
Genau, dachte ich auch.
Genau. Das ist ein Rennen über 126,5 Kilometer mit 750 Höhenmetern, also relativ flach, aber relativ flach eben auch nur, denn es gibt schon so ein paar kleinere Anstiege. Vor allem gibt es davon aber ein paar mit Kopfsteinpflaster. Insgesamt gibt es drei Kopfsteinpflasterpassagen und dazu kommen neun Naturstraßen. Das kann dann Schotter oder anderer Untergrund sein, sodass dieses Rennen irgendwie über 12 Sektoren gefahren wird und es aber leider keine Bilder davon gab.
Naturstraßen ist ja auch ein schöner Begriff für Gravel.
Ja, oder?
Das ist vielleicht die deutsche Übersetzung. Ich fahre ein
Ja.
Naturstraßenrennen.
Naja, bei Gravel ist ja dann manchmal so, dass was ja nicht alles beschreibt, wo man fährt, natürlich, wenn man es wörtlich übersetzen wollte. So. Genau, scheint aber ein anspruchsvolles Rennen gewesen zu sein, denn nur 68 Fahrerinnen erreichen überhaupt das Ziel, im Zeitlimit zumindest. Also einige auch nicht. Gewonnen wurde das Rennen von Ilaria Sanguinetti aus dem Team Valka Travel and Service, gefolgt von Christina Schweinberger aus dem Team Plantur Pura und Femke Markus aus dem Team Parkhotel Falkenburg. Ja, also viel mehr kann ich zu dem Rennen nicht sagen, weil es wie gesagt keine Bilder gab. Ich hätte gern was davon gesehen, weil ich von den Daten finde, dass es klingt nach einem schönen Rennen.
Ja, sehr schade, das finde ich auch. Also dieses Format hätte ich auch, oder ist ja eigentlich immer sehr spannend in der Übertragung, ne? Weil da eben alles Mögliche passieren kann. So, da geht es dann weniger nur um Taktik, sondern auch um ja, Material und wer bekommt zuerst ein Ersatzlaufrad und so, ne? Wie kriegt man das so rein taktisch mit dem Team hin? Also dass ja, das Material dann schnellstmöglich getauscht werden kann bei einem Defekt. Oder auch, ja, anscheinend, also wenn die Niederländerinnen da wieder so gut waren, dann sind auch Cross-Skills gefragt und
Ja, genau, nicht nur wegen Niederlande, auch das Team, also Planto Pura, das besteht ja aus vielen Crosserinnen einfach, ne?
Parkhotel Falkenburg auch.
Ach stimmt, Parkhotel Falkenburg auch, genau.
Ja.
Aber ich habe das aus dem Team Planto Pura bei einigen Fahrerinnen mitbekommen, dass die da Spaß dran hatten an diesem Rennen. Und ja, da sind ja viele Crosserinnen eben auch. Das kann man sich dann schon vorstellen, ne? Ist natürlich eine
Ja.
andere Distanz und trotzdem was anderes, aber die Skills, die dann da gefragt sind.
Ja, soll ich gleich mal, wo wir beim
Ja.
Thema Gravel sind, das ist ja eigentlich die ideale Überleitung zum Unbound Rennen, was in den USA in Kansas stattgefunden hat. Die ja, wichtigste Distanz dort sind die 200 Meilen. Also das entspricht dann 322 Kilometern ungefähr. Da ja, war dieses Jahr das Wetter auch etwas anspruchsvoll. Es war eine schöne Matschparty. Also die sahen alle gleich aus, die Fahrer und Fahrerinnen, die da ins Ziel kamen. Also schön wie bei Paris-Roubaix im Herbst letzten Jahres so ungefähr. Und ja, durchsetzen konnte sich hier mit ja, einem ganz guten Abstand, so 9 Minuten Vorsprung hatte sie vor der letztjährigen Siegerin. Und zwar, also hat gewonnen Sofia Gomez wieder oder Villafane wahrscheinlich. Die hat wirklich 80 Meilen solo hingelegt und ja, diese 322 Kilometer in einer Zeit von 10 Stunden, 27 Minuten und 41 Sekunden ja, absolviert. Nicht schlecht. Wie gesagt, sie hatte gute 9 Minuten Vorsprung vor der letztjährigen Siegerin. Das war Lauren de Crescenzo. Die hat also letztes Jahr gewonnen. Und zwar ist die Sofia Gomez aber dieses Jahr 1:30, 1:33 sogar schneller gefahren, als krass, die ja. Lauren de Crescenzo letztes Jahr gefahren ist. Und das wirklich bei absolutem Schiedwetter, ne? Also Matschparty. Also da ja, also dieses Level an Leistung, was da gebracht wird, ich frage mich, wo das enden soll. Das ist schon ziemlich krass, mit welcher Zeit, die auch, also allein diese Distanz durchfahren, das ist ja auch nicht ohne Höhenmeter. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, aber das ist schon, ja, sehr beeindruckend.
Ich glaube, 4000 irgendwas sind das bei der ganz langen. Aber, also irgendwie 2000 wird das bestimmt trotzdem haben oder so, ne?
Also sie ist ja jetzt 10:27 gefahren, dann hat die ja einen Schnitt von über 30 km/h gehabt.
Das ist schon echt krass, also, ja. Und das ist ja, also, das sind ja nicht durchaus auch grobe Kieswege und Matsch und, ne, also ja. Nicht das, was wir vielleicht so als, oh, das rollt richtig gut. Ja. Zumindest auf jeden Fall nicht die ganze Zeit.
Nee, also wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, sehr stark.
Also die dritte will ich auch noch erwähnen, das war Emily Newsom, die hatte dann 12 Minuten Rückstand. Ja, ich musste die Siegerliste lang runterscrollen, bis ich dann zur ersten deutschen Fahrerin kam, die dort mitgefahren ist. Das war Sarah Diekmeyer. Die müsste, also in der Klasse F25 ist sie gestartet, also irgendwie um die 25 sein. Und sie kommt aus Berlin, stand dort und sie ist oder hat gefinisht mit einer Zeit von 15 Stunden und 3 Minuten 43 Sekunden. Hatte also einen Schnitt, der würde ich mal sagen, angemessen ist oder realistisch für die meisten, für so ein Gravel-Rennen. Ich meine, man muss auch überlegen, es sind, also ich meine, 15 Stunden einfach durchzufahren ist schon echt lang, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also ich weiß ja inzwischen, wie sich das anfühlt, aber sie hatte einen Schnitt von 21,4 km/h ungefähr. Und das ist das ja, was du und ich, ne, was wir so im Orbit auch fahren können. Ja, genau. Die hatte dann nicht 322 Kilometer lang, sondern eben dann nur 200 oder so. Und ja, das dann auch nur, wenn der relativ flach ist und der Untergrund gnädig. Ja, auf der 100-Meilen-Strecke, das sind dann 168,3 Kilometer gewesen, habe ich eine Bekannte wieder gefunden, nämlich Lydia Iglesias Bades. Die kommt aus Nizza, also aus Frankreich, obwohl der Name ja eher spanisch klingt, ne? Die ist mit mir dieses The Trucker 200 gefahren, ah, ja. In Girona dieses Jahr, am 1. Mai. Und sie ist Sechste geworden auf der 100-Meilen-Strecke mit einem Schnitt von 29,34 km/h. Also, das sollte ja auch nochmal erwähnt werden. Dann gab es noch die XL-Variante. Warte, ich gucke nochmal eben, wie viele Kilometer das eigentlich.
550, irgendwie habe ich da sowas im Kopf.
Ja, möglich. Also ziemlich lang auf jeden Fall. Und es haben überhaupt nur 17 Frauen dort das Ziel erreicht, also die hier in der Wertung gelistet sind. Also, aber leider ohne deutsche Beteiligung. Ja, genau. Aber die 200, wie gesagt, ist so die wichtigste Distanz, die wohl, also wo das ist so anbauend und das andere ist so drumherum.
Ja, würde ich auch so sagen. Das ist schon, darum geht es da eigentlich, ne? Um die
Ja,
200,
ich
ja.
glaube, ja, das kann man auch noch irgendwie schnell fahren, ohne Übernachtungsgedöns dabei zu haben oder daran denken zu müssen. So, ne? Das schafft man auch im Tageslicht möglicherweise. Und deswegen ist das, glaube ich, so auch die beliebteste Distanz dabei. Und ja, alles, was da drüber ist, da muss man ja auf jeden Fall viel Licht und so weiter mitnehmen. Und man muss auch, das war auch noch so ein Unterschied, die 360 Meilen waren komplett unsupported. Also da gab es keine Verpflegungsstellen unterwegs und also die Leute haben sich einfach irgendwie an der Tanke versorgt oder sich vielleicht mal eine Pizza geholt oder sowas, ne, auf dem Weg. Und ja, da gab es keinerlei Hilfe oder irgendwas. Da musste man sich komplett alleine versorgen mit auch mit Wasser und ähnlichem. Ja, genau. So viel erstmal vom Thema Gravel. Wir hatten noch eine weitere Challenge am Mont Ventoux, der mit dem Dénivelé.
Ja, genau. Also wer den Mont Ventoux nicht kennt, das ist ein Berg in Frankreich in der Provence, genauer gesagt, der genau 1910 Meter hoch ist und der im Rahmen dieses Rennens eben erklommen werden muss. Beziehungsweise hier gab es auch noch vorher schon einen Anstieg zu bewältigen, sodass die Fahrerin auf genau 100 Kilometern 2763 Höhenmeter zu fahren hatten. Also das war ein richtiger Bergtag. Die sind dann, die Fahrerin des Pelotons fast geschlossen in den Schlussanstieg gegangen, und nicht geschlossen, sondern es war eine Gruppe voraus, so eine knappe Minute, und aber alle Favoritinnen und die, die den Sieg am Ende unter sich ausmachen, sind gemeinsam dann in den Schlussanstieg gefahren. Und auch im Schlussanstieg zerfällt natürlich dann so eine Gruppe, aber Stück für Stück.
Da spielt auch Windschatten dann weniger eine Rolle. Von daher kann dort leicht eine Fahrerin auch attackieren.
Genau.
Sie merkt, sie hat noch ein bisschen Kräfte übrig. Ne?
Ja, also ich fand im Schlussanstieg generell das Team FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope extrem stark. Also sie sind sehr viel von vorne gefahren, das Rennen, haben sich sehr stark gezeigt und damit wohl dann was vorbereitet. Ja, genau, denn dann am Ende 2,5 Kilometer vor dem Ziel attackiert Marta Cavalli, und im ersten Moment sieht es noch so aus, als ob Clara Kompenburg ihr folgen könnte als einzige Fahrerin. Die verliert dann aber auch schnell das Hinterrad. Dahinter kommen dann noch in dem Moment noch Poliana Rojas und Evita Music. Genau, Marta Cavalli kann das dann auch durchziehen bis ins Ziel, sodass sie sogar am Ende mit 41 Sekunden Vorsprung siegt, die sie auf diesen 2,5 Kilometern rausfahren konnte, auf die deutsche Clara Koppenburg vom Cofidis Women Team, die dort ja starke Zweite wird.
Ja, richtig gut.
Richtig gut,
Also.
genau. Genau. Rojacast wurde noch von Evita Music abgefangen, die dann für das Team FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope auch noch einen zweiten Platz auf dem Podium ergattert. Also von dem Team wirklich eine sehr starke Vorstellung, und von Marta Cavalli sowieso, die damit eigentlich ihre Form aus dem Frühjahr bestätigt, wobei da eben noch nicht klar war, dass sie das auch an so einem langen Anstieg so durchziehen kann. Ne? Und da hatte sie ja eher in den Ardennen auf sich aufmerksam gemacht und ist sehr stark gefahren. Und das jetzt eben auch hier, was dann auch wieder interessant ist, wenn man schon mal so Richtung des Giros oder der Tour de France, ich weiß nicht, was von beiden Marta Cavalli fahren wird, guckt.
Ja, wenn, ja. Also ist es sowieso total spannend, weil wir erleben ja auch hier wieder immer wieder Überraschungen, was Namen angeht. Ne? Also wir, ja. Es kommen immer wieder neue Fahrerinnen in die Spitze, die wir hier bisher noch nicht genannt haben. Und ja, das ist schon sehr, sehr lebendig, was dort passiert. Ich finde es richtig gut. Bist du schon mal den Mont Ventoux hochgefahren?
Nein. Ich habe richtige Berge quasi noch gar nicht im Fahrrad, leider. Bist du?
Richtige Berge meinst du jetzt auch so in den Alpen irgendwie?
Ja, so richtige.
Ah, okay, ja.
Ich kenne nur Mittelgebirge bisher.
Ich bin immerhin, ich glaube, Stelvio bin ich jetzt zweimal hochgefahren, aber das war auch ja, im Rahmen ja, von so einer längeren Radtour. Aber ja, das ist schon schön. Also gerade Stelvio geht ja irgendwie, also bei mir hat es dann um die 3 Stunden gedauert. Was aber auch bedeutet, dass man also fast 1 Stunde runterfährt und da ist mir dann da so nach einer halben Stunde habe ich gedacht, ach Mensch, hier so am Deich einfach nur geradeaus fahren ist eigentlich auch ganz schön, wenn man nicht nie bremsen muss. Ne? Ich hatte wirklich richtig, mir taten richtig die Unterarme vom Bremsen weh. Aber gut, das ist wahrscheinlich beim Mont Ventoux auch so. Ich bin ihn immerhin schon auf Swift diverse Male hochgefahren und da finde ich den Mont Ventoux ganz angenehm. Aber na klar, was da fehlt, ist die dünne Luft oben. Ne? Und du hast da auch nicht, also ich kann mir vorstellen, dass da, wo es dann so komplett baumlos ist,
ja.
Ne, der ist ja ziemlich kahl oben, also eigentlich nicht besonders hübsch. Ne, der, da ist ja nichts, was dem Wind da irgendwie noch Widerstand bietet.
Auch keine anderen Berge, die eben ähnlich hoch werden. Ne? Also ja. Da ist wirklich...
Ja. So gesehen mag Windschatten doch eine Rolle spielen. Ja. Aber ja gut, aber es hat Clara Kuppenburg zumindest nicht geschadet. Sie hat es auch ohne Windschatten hinbekommen, dort den 2. Platz auf dem Podium zu ergattern. Ja, nee, das steht noch an. Also ist ja vielleicht auch noch ein Projekt für diesen Sommer, wenn man dann wieder mehr reisen kann und so, man traut sich ja gar nicht mehr, was zu planen. In Sachen Corona sind wir ja noch nicht fertig hier.
Nee, ich fahre ja im Sommer andere Berge, die das Frauenpeloton in Angriff nehmen wird auch.
Ja, genau, das ist ja, wäre ja auch ein guter Anlass, ja. In dem Zuge da mal ja, auch selbst zu fahren. Ja, was gibt's sonst noch so als Ausblick? Also ich kann noch von der DM Bahn berichten, dort habe ich allerdings nur live gesehen die Einerverfolgung. Das Format, für alle, die es nicht kennen, ist so, dass die Frauen jeweils gegenüber starten, also an dem flachen Ende der Bahn, sozusagen in der Mitte aus einer Startmaschine heraus mit einem Zeitfahrrad für die Bahn. Und klar ist es gut zu sehen, dass jemand auf der anderen, also auf der Gegengeraden fährt und man versucht vielleicht auch diejenige einzuholen oder ihr zu entkommen, wie auch immer. Ne? Also deswegen Verfolgung. Aber am Ende zählt nur die gefahrene Zeit und dabei werden eben die besten 4 Fahrerinnen ermittelt und die besten 2 fahren im großen Finale gegeneinander und Platz 3 und 4 fahren das kleine Finale um Bronze gegeneinander. Und ja, das konnte völlig überraschend nicht Lisa Brennauer für sich entscheiden, die dort im Weltmeistertrikot gefahren ist. Genau, ich müsste jetzt nochmal eben in die Ergebnisliste gucken. Ich würde euch aber die Ergebnisse auch nachliefern, von allen diesen Rennen der deutschen Meisterschaften, also was die Frauen angeht, und vielleicht blicken wir dann auch nochmal auf die weibliche Jugend, wenn die Ergebnislisten vollständig sind, würde ich das noch nachtragen in der nächsten Episode. Vor uns liegt aber auch noch die deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren. Das findet dieses Jahr im Sauerland statt.
Ja, und auf der Straße auch, oder nicht?
Ja, warte.
Entschuldigung.
Auf der Straße, ja, das findet auch im Sauerland statt, aber für die U23-Frauen wird dieses Jahr erstmalig auch die deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren auf der Straße ausgetragen. Wobei sie hätten auch gleich noch die DM Berg da dranhängen können. Eigentlich ist das so eine DM Berg, nämlich allein auf der Zeitfahrrunde, ich meine, das ist Einzelzeitfahren, ne? Da ist, wartet die Hirschberger Wand auf die Fahrerinnen. Die hat gleich mal 33%. Das heißt, alle Fahrerinnen dürfen gleich mal vergessen, was sie sonst für eine Übersetzung auf ihrem Zeitfahrrad haben, weil man, ne, üblicherweise fährt man halt damit keine Höhenmeter, sondern nur geradeaus. Also so war es auch hier bei den norddeutschen Meisterschaften. Da waren wirklich, weiß ich nicht, 4 Höhenmeter auf einer Runde oder so. Aber 33% ist mal eine Ansage. Also ich müsste da wahrscheinlich absteigen und schieben.
Aber fährt man das überhaupt mit dem Zeitfahrrad dann?
Ja, das ist halt die Frage, ne? Weil dazu kommen auch noch, also die Abfahrt ist auch nicht ohne, weil das halt sehr technisch ist mit Kurven und so weiter. Also ich weiß
nicht. Und es kommt ja auch ganz fast am Anfang, ne? Das ist ja.
Ja, es kommt, geht direkt so los.
Also wahnsinnig brutal.
Sehr gut aufgewärmt dort hineinfahren und sich sehr gut überlegen, welche Übersetzung man da drauf zieht, damit man da nicht absteigen muss. Tja, das ist sicherlich auch sehr lohnenswert, sich das anzusehen. Also wer da in der Nähe wohnt, Zeit hat, da hinzufahren,
gucken. Ja, auf jeden Fall.
Die letztjährige Siegerin und auch die 3 Jahre davor, also 4-mal in Folge, hat sich jetzt Lisa Brennauer auch diesen Titel geholt im Einzelzeitfahren. Und sie hat eigentlich auch ganz gute Chancen, hier wieder ja, den Titel zu holen, oder zumindest ist sie eine der Favoritinnen, wobei sie selbst, glaube ich, sagt, dass sie noch nicht so super fit ist nach der Corona-Infektion, die sie ja abgehalten hat, davon Paris-Roubaix mitzufahren. Genau, und gleich am, also das ist, das findet statt am Freitag, am 24.06. und am Samstag ist der Tag der Hobbys, also da gibt es, glaube ich, auch diverse andere Challenges, wie so eine Art Bergzeitfahren für die Hobbyklassen. Und am Sonntag geht es dann weiter mit der DM-Straße auf dem Kurs. Das sind dann 130 wellige Kilometer. Die, ja, hier stand, das sei eine Runde von 13 Kilometern, die 8-mal zu durchfahren wäre, bei Radnet. Bei mir ergibt das dann nicht 130 Kilometer. Es müssten dann eigentlich 10 Runden sein, weil vielleicht stimmen ja auch die,
ich glaube, am Ende wird von dem,
Kilometer oder so.
Ich glaube, am Ende wird abgewichen dann von dem Rundkurs, oder? Irgendwie so.
Ah, das kann ja sein, dann kommt es hin.
So, dass also der Zieleinlauf quasi nicht auf dem Rundkurs sich befindet.
Okay, ja, auf einer Karte habe ich das jetzt noch nicht gesehen, aber ja, das Ganze wird auf jeden Fall auch live, wenn nicht im Fernsehen, dann im Internet übertragen. Also es soll einen Livestream geben, also auch wer nicht dort sein kann, kann sich Live-Bilder dazu anschauen. Das ist ja auch schon mal gut.
Ich kann das gerade noch eben ergänzen. Genau, es ist ein Rundkurs bei Siedlinghausen. Der wird dann mehrfach befahren und von da aus wird dann noch einfach, geht es dann auf den Kahlen Asten noch hoch.
Ja, okay. Genau. Ja, die DM Einzelzeitfahren startet in Marsberg. Also, die Stadt sei hier auch nochmal genannt. Und wir sagen schon mal Danke an alle Helferinnen und Helfer, die dieses Event dort auf die Beine stellen. Also es ist bestimmt ein sehr spannender Kurs. Ich weiß nicht, ob
Ja.
alle Fahrerinnen damit so glücklich sind, aber das muss man dann sehen. Diese DM-Straße für die U23 Frauen, die findet etwas später statt, nämlich am 3. Juli in Elxleben. Da wird ja eben dann auch erstmalig die U23-Meisterschaft auf der Straße ausgetragen für die Frauen.
Was noch stattfinden wird, ist die Tour des Swiss der Frauen ab dem 18.06. Das zweite Mal überhaupt erst. Genau. Das bestimmt auch noch mal als Vorbereitung genutzt werden kann. Ja, genau. Das sind 6 Etappen auch. Nee, Quatsch. 4 Etappen sind das mit einem Einzelzeitfahren sogar. Einem relativ langen, 25,6 Kilometer. Also, was heißt nicht mega lang, aber auch kein, also es ist kein Prolog oder so, sondern schon ein Zeitfahren und 2 Bergetappen und eine Flachetappe. Ja.
Ja, kann man in der Schweiz mit rechnen. Ne? Das überrascht mich jetzt fast, dass es da noch Flachetappen gibt, aber.
Das stimmt. Die ist aber
Okay.
auch tatsächlich, die Flachetappe sehe ich gerade, nur 46 Kilometer lang. Interessant. Okay.
Allerdings. Und das, sag nochmal das Datum.
Ab dem 18. Juni.
Morgen.
Für uns jetzt morgen, wenn der
Morgen,
Podcast
genau.
rauskommt, wahrscheinlich
Genau. Für alle, die nicht bei der
war.
DM sind, die geht ja noch bis Sonntag, ist das halt auch noch ein schönes Event. Ja, cool.
Genau.
Und gibt es dazu Live-Bilder?
Ich gehe davon aus, aber es ist natürlich gut, dass ich da einfach von ausgehe. Weiß ich nicht.
Okay, wir werden berichten.
Genau. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Da hat mein Vater mich darauf aufmerksam gemacht. Wir haben ja letztes Mal über ein Rennen geredet, was da stattgefunden hat, wo ich wohne. Genau. Und mein
Ja.
Vater hatte mir den Link geschickt von einem Rennen, was dort stattgefunden hat, wo ich herkomme, nämlich in Münster. Da gibt's seit 30, also da war jetzt die 30. Austragung des Agravis Cup in Hiltrup, das ist ein Stadtteil. Und es ist schön, dass man sagen kann, dass jetzt bei der 30. Austragung auch endlich erstmalig ein Frauenrennen stattgefunden hat. Also es ist nicht schön, dass es 30 Austragungen gedauert hat, aber es ist schön, dass es jetzt eins gibt.
Ja.
Ne? Auch bei so kleineren Rennen. Und dazu auch noch zu sagen, die Siegerin haben wir auch schon mal hier im Podcast erwähnt, habe ich dann gemerkt. Katharina Fenjakob vom RSV Münster haben wir schon mal erwähnt, als es um die Landesverbandsmeisterschaften ging.
Ah ja,
Da erinnere ich mich vage. Genauso wie die 5. Vanessa Moos.
Stimmt, ja.
Genau.
Sie ist aus Bremen, ne?
Ja,
Also,
genau.
die war auch in Bremen dabei bei den Norddeutschen Meisterschaften.
Genau, das wollte ich nur erwähnen, weil ich es einfach schön finde, dass es eben das Frauenrennen jetzt dann gibt.
Ja,
Genau.
ich muss auch noch mal mich entschuldigen bei Breitensportlerinnen vielleicht, denen ich eventuell damit auf den Schlips getreten habe. Auf den femininen Schlips, dass ich gesagt habe, wer den Radsport ernst nimmt, fährt mit Lizenz. Das war natürlich auf die Radsportentwicklung bezogen. Also man kann also die Hobbyrennen als Sprungbrett benutzen, um halt zu gucken, wo man so leistungsmäßig steht. Aber wenn man dort feststellt, dass man immer wieder das Podium erreicht, dann, das meine ich mit ernst nehmen, dann wird Zeit für eine Lizenz. Und eigentlich wollte ich eher alle Frauen, die da draußen und alle Flinters dazu ermutigen, doch einfach in einen Verein einzutreten und mit einer Lizenz zu fahren, damit auch die Felder in den richtigen Frauenrennen, also reinen Frauenrennen, aufgefüllt werden und dort, das macht einfach mehr Spaß, je mehr Frauen da auch am Start sind. Also deswegen war das eine Ermutigung in Richtung, holt euch eine Lizenz und startet in diesem reinen Frauenrennen statt in gemischten Hobbyrennen. So, das sollte das bedeuten.
Ja, das ist doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, oder? Holt euch eine Lizenz.
Genau. Habt den Mut und fahrt überhaupt Rennen.
Alles klar.
Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Also wir sehen uns und wir da draußen, wir hören uns bald wieder mit frischen Nachrichten von den deutschen Meisterschaften.
Ja, genau. Das ist gut. Alles klar. Bis dann.
Ciao.
Ciao.